So, und damit kommen wir dann zum Predigttext für den heutigen Sonntag, 2. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Das Wunder, das Gott an seinem Volk Israel tat, indem er sie mit Wachteln und Manna gespeist hat. 2. Mose 16, 1 bis 16. Von Elim zogen sie aus. Elim, das war eine Oase, berichten uns direkt die Verse davor. Da waren sehr versorgt, 12 Wasserbrunnen, 70 Palmen, Essen und Trinken reichlich. Da zogen sie aus. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die da liegt zwischen Elim und Sinai, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wider Mose und Aaron in der Wüste und sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns darum ausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde Hungers sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln täglich, was es des Tages bedarf, dass ich's versuche, ob's in meinem Gesetz wandle oder nicht. Des 6. Tages aber sollen sie zurichten, was sie einbringen, und es wird doppelt so viel sein, als sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu allen Kindern Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, das euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und des Morgens werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wider den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wider uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle. Darum, dass der Herr euer Murren gehört hat, dass ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und da Aaron also redete zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, wandten sie sich gegen die Wüste, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in einer Wolke. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe der Kinder Israel murren gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Brot zu essen haben und am Morgen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie reif auf dem Land. Und als die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander: Manhu, das heißt, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat, ein jeglicher sammle, so viel er für sich essen mag, und nehme ein Gomer auf ein jeglich Haupt nach der Zahl der Seelen in seiner Hütte. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir können fragen: Was haben wir heute mit der Situation der Kinder Israels in der Wüste zu tun? Hunger ist gewiss nicht unser erstes Problem. Unsere Kühlschränke sind in der Regel gut gefüllt. Keiner von uns krabbelt morgens auf allen Vieren durch den Garten und sucht nach Manna. Und dennoch ist der Weg Israels durch die Wüste auch uns zum Vorbild berichtet. Die ganzen Ereignisse des Auszugs, der Wüstenwanderung bis hin zur Landnahme sind voller Entsprechungen zu unserem Leben in der Jesus-Nachfolge. Wir sehen übrigens, deshalb habe ich auch mit als Lesung 1. Korinther 10 gewählt, werde aber nicht mehr weiter darauf eingehen. Paulus sieht auch in den Ereignissen der Wolke, Durchzug durchs Meer, Wasser aus dem Felsen bei Mara und Meriba, die Heilszeichen des neuen Bundes, Taufe und Abendmahl, mit abgebildet. Sagt, alle sind miteinander auf Mose getauft. Alle haben geistliche Speise gegessen, also das Abendmahl. Die ganzen Ereignisse sind geschehen, und so wie sie geschehen sind, aber zugleich Vorabbildungen dessen, was auch für die Gemeinde Jesu im neuen Bund wichtig ist. Und so sagt Paulus in diesem Abschnitt 1. Korinther 10, den wir als Lesung gehört haben, in den Versen 6 und 11, zweimal, das ist uns zum Vorbild geschehen. Das griechische Wort für Vorbild, das kennen wir als Fremdwort, Typos. Typisch. Wenn nach dem Gemeindekaffee die Männer endlich nach Hause gehen wollen, ungeduldig auf die Uhr schauen, draußen schon den Motor starten und die Frauen sind immer noch am Reden, dann sagen wir Männer, typisch Frau. Typisch bedeutet, das muss nicht immer so sein. Es kommt ja auch bei uns ganz selten natürlich nur mal vor, dass die Männer noch am Reden sind, während die Frauen schon ungeduldig warten und auf die Uhr schauen. Es gibt also Ausnahmen vom Typischen. Aber typisch ist das Charakteristische. Und unsere Frauen sagen, typisch Mann, ohne mich hätte er wieder die Hälfte vergessen. Das heißt nicht, dass wir immer alles vergessen, aber unsere Frauen behaupten, es wäre typisch für uns, dass wir die Dinge des täglichen Lebens nicht so umfassend im Blick haben wie sie. Das Wort typisch bezeichnet also ein charakteristisches Merkmal. Und das tut auch der Auszug Israels aus Ägypten. Er enthält typische Merkmale, die auch für die Gemeinde Jesu von Bedeutung sind. Und damit für uns als Christen heute. Auch wir sind unterwegs wie Israel. Auch wir sind ausgezogen, nicht aus Ägypten, aber aus der Welt, aus der Sklaverei der Sünde. Und auch wir sind noch nicht eingezogen ins gelobte Land Kanaan. Wir sind noch nicht in der himmlischen Herrlichkeit angekommen. Auch wir sind noch unterwegs in der Wüste. Und auf diesem Weg werden wir von Gott in Herausforderungen und Anfechtungen geführt, die denen des Volkes Israel ganz ähnlich sind. Und das wollen wir heute in drei Punkten genauer anschauen. Erstens, typisch Nachfolge. Sie führt uns in die Wüste. Zweitens, typisch Mensch. Er murrt, statt dass er vertraut. Und drittens, typisch Gott. Sein Tisch ist für uns gedeckt, auch in der Wüste. Und das ist der dritte Punkt, ist gewissermaßen auch der Hauptgedanke, der Zielgedanke. Gott deckt uns den Tisch. Erster Punkt, typisch Nachfolge, sie führt uns in die Wüste. Zu allen Zeiten wollten Schwärmer diese Tatsache nicht wahrhaben. Man kann sagen, es ist geradezu das typische Kennzeichen christlicher Schwärmerei, dass die Wüste in ihr keinen Platz hat. Zumindest hält sie die Wüste für vermeidbar. Der Schwärmer behauptet, unser Leben als Christen wäre heute auch im Äußeren schon so, als hätten wir das Ziel erreicht. Sowohl im politischen, im materiellen, wie auch im gesundheitlichen Bereich. Zumindest könnte es so sein, würden wir nur recht glauben, würden wir nur recht die Kraft Gottes in Anspruch nehmen und selber kräftig an der Gestaltung paradiesischer Zustände auf dieser Erde mit Hand anlegen. Ganz typisches Beispiel für diese Schwärmerei ist die Micha-Initiative der Evangelischen Allianz. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich belasse es dabei, mit dieser Initiative soll bis zum nächsten Jahr die weltweite Armut halbiert werden. Es ist erstens eine maßlose Arroganz, als könnten wir Christen die weltweite Armut halbieren. Zweitens, wir haben weder den Auftrag dafür, noch viel weniger eine Verheißung dafür. Auch das ist ganz typisch für schwärmerische Visionen. Sie bewegen sich im frei schwebenden Raum. Sie haben keinen biblischen Auftrag und keine biblische Verheißung. Diese Initiative ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie tief Schwärmerei heute längst im ehemals bibeltreuen Lager angekommen ist. Mitten im Herzen der Evangelischen Allianz. Und unzählige machen mit. Im politischen Bereich sehen wir diese Schwärmerei, wenn man so tut, als könnten wir Christen alle Ungerechtigkeiten dieser Welt abschaffen und Frieden schaffen. Typisches Schlagwort dafür hieß Schwerter zu Pflugscharen. Auch ganz typisch Schwärmer, sie reißen Bibelworte aus dem Zusammenhang. Schwerter zu Pflugscharen ist für welche Zeit gesagt? Fürs tausendjährige Reich. Da ist die Gemeinde am Ziel. Da stimmt's. Ganz typisch, man nimmt Verheißungen, die für eine andere Zeit gelten, für hier und heute. Im finanziellen Bereich sehen wir diese Schwärmerei, wenn ein Wohlstands- und Erfolgsevangelium gepredigt wird. Im gesundheitlichen Bereich verspricht diese Schwärmerei, Gott heilt alle Krankheit. Wohlergehen, Wohlstand, Glück rundum, von der Wüste keine Spur. Kurzum, die Schwärmerei verspricht, typisch Nachfolge heißt, uns geht es gut. Die Bibel dagegen sagt, und deshalb habe ich so breit ausgeführt, die Bibel sagt, typisch Nachfolge heißt, es geht in die Wüste. Gewiss, auch in der Wüste gibt's Elim-Zeiten. Elim, ich hatte es beim Lesen des Predigtextes schon gesagt, das war die Oase mit 12 Quellen und 70 Palmen. Wir können diese Zahlen einerseits als ganz real, wirklich hinnehmen und betrachten, tue ich auch, und zugleich aber auch ihre symbolische Bedeutung sehen. 12 und 70 sind in der Bibel Zahlen, die Vollkommenheit ausdrücken. Das heißt, die 12 Quellen und die 70 Palmen von Elim stehen für die Zusage, Gott wird uns vollkommen versorgen mit allem, was wir brauchen. Beides gehört zur Jesus-Nachfolge. Dass Gott uns zur Ruhe kommen lässt, in Lebensabschnitten, wo uns auch äußerlich nichts fehlt, wo wir alles, was wir benötigen, in Fülle und Überfluss haben, dafür steht Elim. Aber Elim ist bezeichnenderweise eben die Oase, nur ein kleines Fleckchen in der Wüste. Und das andere, das ist nicht nur auch da, sondern das ist das Typische für unsere irdische Zeit als Pilger der himmlischen Herrlichkeit entgegen. Israel muss weiterziehen. Elim, die Oase, ist nicht das Ziel. Sie ist ein Rastplatz auf dem Weg zum Ziel. Das Ziel ist Kanaan. Und auf dem Weg von Elim nach Kanaan muss Israel durch die Wüste. Gott lässt uns an der Oase ausruhen. Da dürfen wir neu Kraft tranken für den nächsten Abschnitt unseres Lebens. Aber dann geht's wieder weiter, meistens in die Wüste. Da prüft und vertieft Gott unseren Glauben. Der württembergische Dekan Walter Tlach sagte in einer Predigt über dieses Wort sogar, der eigentliche Segen begegnet uns dann, wenn wir die Oase Elim hinter uns lassen und uns in die Wüste, in die Anfechtung führen lassen. Dort erfahren wir Jesus. Erst dann, wenn Brot und Wasser fehlen, erst im Leid begegnet uns Jesus in der Tiefe. Luther hatte die gleiche Erkenntnis gehabt, schon mehrere Jahrhunderte vorher, und er fasste dieses Typische der Jesus-Nachfolge in dem Wort zusammen. Er sagte es lateinisch, Summa tentatio, nulla tentatio, zu Deutsch, die höchste Anfechtung ist es, keine Anfechtung zu haben. Die höchste Anfechtung ist es, keine Anfechtung zu haben. Gibt viele gute Gründe und Beispiele, an denen wir das verstehen können. Wer keine Anfechtung hat, der wird vom Feind in Ruhe gelassen. Wer keine Anfechtung hat, wird vom Feind in Ruhe gelassen. Aber wen lässt der Feind in Ruhe? Nur den, den er im Sack hat. Nur ein Gedanke für diese Tatsache: Die höchste Anfechtung ist es, keine Anfechtung zu haben. Wir könnten es mit den Worten des heutigen Predigtextes sagen, die schlimmste Wüstenwanderung ist es, die ganze Zeit an der Oase zu sitzen. Warum? Einen Gedanken hatte ich erwähnt, den zweiten erwähnt Dekan Walter Dlach in seiner Predigt über dieses Wort. Er erzählt aus seiner Zeit als Repetent am Evangelischen Stift in Tübingen im November 1945. Am Evangelischen Stift in Tübingen waren damals alle Theologiestudenten der Evangelischen Landeskirche versammelt. Von da aus gingen sie dann an der Uni zum Studieren und wurden dort begleitet. November 1945, das war der Herbst des Jahres, in dem der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war. Und da kam ein junger Mann zu ihm und meldete sich zum Theologiestudium an. Dieser junge Mann kam direkt aus der Gefangenschaft ab, war abgemagert, nur noch Haut und Knochen. Er kam aus einem Hungerlager. Dort hatte man die Gefangenen fast durch Hunger sterben lassen. Aber dort, im Hungerlager, hatte er Jesus gefunden. Nun war er freigekommen, zurück in der Heimat und wollte Theologie studieren. Dlach traf fast der Schlag, als der junge Mann sagte: Ich habe Heimweh nach dem Lager. Und Dlach fragte zurück: Wie soll ich das verstehen? Der junge Mann antwortete: Jetzt sind mir Jesus und die Bibel nicht mehr so wichtig wie im Hungerlager. Dort gab es wenig Brot zu essen, aber Brot vom Himmel. Liebe Geschwister, ist das nicht, wenn auch weniger dramatisch, im Grunde doch immer wieder auch unsere Erfahrung? Und so ging es auch Israel. Kaum, dass es das gelobte Land erreicht hatte, anfangs hatten sie noch das großartige Erlebnis mit der Eroberung Jerichos. Aber kaum hatten sie diesen ersten großen Sieg errungen, da fingen die faulen Kompromisse schon an. Da fing das geistliche Leben schon an zu schludern und zu lottern. Jetzt wollten sie das Erreichte nicht mehr gefährden. Es gilt bis heute. Wer nichts hat, der kann oft leichter konsequent den geistlichen Weg gehen. Er hat ja nichts zu verlieren. Wer aber Besitzstände zu wahren hat, der sucht oft den faulen Kompromiss. Israel ließ die kananäische Bevölkerung am Leben und schloss Bündnisse mit ihr gegen Gottes klaren Befehl. Die Folge waren Mischehe und Götzenkulte, die Israel systematisch von der Verehrung Gottes wegführten und ins Gericht Gottes hinein. Und die ganze Richter- und Königszeit, die ganzen folgenden Jahrhunderte, sind geprägt von den fortlaufenden Mahnungen Gottes. Und weil sich Israel nicht mahnen ließ, wurde es immer wieder seinen Feinden ausgeliefert. Es hatte die materielle Wüste verlassen und lebte nun in der geistlichen Wüste. Eine ganz typische Gefahr auch für uns. Denn, und damit kommen wir zum Zweiten, typisch Mensch, er murrt, statt dass er vertraut. Er murrt, statt dass er vertraut. In Vers 1 lesen wir: Von Elim zogen sie aus. Am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Wie lange war also der Auszug her? 6 Wochen. Und im nächsten Vers, Vers 2 lesen wir: Und es murrte die ganze Gemeinde wider Mose und Aaron. Was für ein jämmerlicher Haufen. Gerade mal 6 Wochen sind vergangen, seit sie die zehnte Plage erleben durften, seit sie nach 400 Jahren der Sklaverei endlich in die Freiheit ziehen durften. Und in diesen 6 Wochen haben sie weitere Wunder der Bewahrung erlebt, den Durchzug durchs Rote Meer, die Befreiung von den Streitwagen des Pharao. Die Palmen von Elim können sie gewissermaßen noch am Horizont sehen. Aber kaum, dass der Bauch nicht mehr spannt vom reichlichen Essen, fangen sie schon an zu meckern. 6 Wochen, was ist das schon? Kann das Gedächtnis des Glaubens so kurz sein? Aber das ist typisch. Liebe Geschwister, dieser jämmerliche Haufen, das ist nicht nur Israel, das sind wir. Ich meine nicht speziell uns als Gemeinde in der Eichenau, aber wir gehören auch dazu, zu diesem jämmerlichen Haufen Gemeinde Jesu, der oft so kleingläubig und jämmerlich und kläglich und mit so wenig Vertrauen zum Herrn durch den Alltag geht. Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Man könnte dem schon weiter nachdenken, diese merkwürdige Mischung der Anklage gegen Gott und seine Diener. Gäbe der Text auch einiges her, dass Mose ja sagt und Aaron, ihr klagt doch nicht uns an. Überlegt mal, was er tut, Leute. Was ist das doch für ein undankbarer Haufen? Das Einzige, wonach ihnen ihr Sinn steht, sind die Fleischtöpfe Ägyptens. Auch wenn sie dabei ein jämmerliches Leben in Sklaverei führen. Auch das ist ja ein Sinnbild. Geht es dem heutigen Menschen anders? Die Fleischtöpfe Ägyptens stehen für Wohlstand, für gesichertes Leben. Das reicht dem Menschen, auch wenn er dabei ein Leben in der Sklaverei der Sünde führt. Auch wenn er dabei meilenweit entfernt ist vom Land der Verheißung, vom Leben, zu dem Gott ihn berufen hat. Israel wollte lieber in der Fremde bleiben, Fremde, Sklaverei, anstatt im verheißenen Land. Aber wir wollen uns nicht bei der Undankbarkeit Israels aufhalten, wir wollen den Blick auf die Größe Gottes richten. Wie groß ist Gott? Wie unglaublich geduldig ist er mit diesem undankbaren Haufen? Wir hätten an seiner Stelle doch längst die Nase gestrichen voll gehabt. Also ich auf jeden Fall. Also Israel hat Glück gehabt, dass ich nicht zu entscheiden habe, wie es weitergeht. Wir hätten doch zu Mose gesagt, schick das ganze Pack zurück nach Ägypten. Sollen sie sehen, was sie davon haben. Aber Gott reagiert ganz anders. Er sagt, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Ob Mose sich schon im Gebet an Gott gewandt hatte mit seiner Not oder ob Gott schon redet, bevor Mose überhaupt anfängt zu denken und zu beten, das wissen wir nicht. Gott ist in jedem Fall schon dabei zu helfen. Vor 30 Jahren war der Roman Die Dornenvögel zunächst als Buch und dann als Film ein Bestseller. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ihn schon mal gelesen, davon gehört hat, Film gesehen. Thema ist das Leben eines gut aussehenden katholischen Priesters und seine Beziehung zu einer Frau. Er lässt sich auf die Beziehung zu dieser Frau ein und macht gleichzeitig kirchliche Karriere. Aber echtes Glück kann in dieser Spannung zwischen Liebe und Zölibat verständlicherweise nicht entstehen. Tief enttäuscht über diese Situation stellt deshalb irgendwann eine der beteiligten Personen fest, Gott nimmt und nimmt und nimmt. Wer die Bibel liest und Jesus mit ungeteiltem Herzen nachfolgt, der weiß, es ist völliger Unsinn. Denn Gott gibt und gibt und gibt. Er gibt überreich in überfließender Fülle. Dem Volk Israel gibt er als erstes Geflügelbraten. Noch am selben Abend fallen Wachteln ein im Lager der Israeliten. Wir lesen Vers 13, und sie bedeckten das Lager. Das heißt, alles zu, gepflastert mit Wachteln. Knöchel bis knietief waten die Israeliten im Fleisch. Und am nächsten Morgen folgt süßes Himmelsbrot, das Manna. Was war eigentlich das Manna? Es gibt manchen Versuch, das Manna natürlich zu erklären. Diese Versuche interpretieren das Manna als verklumpten Saft, als kleine Saftkörnchen, der in der Kombination von Wüstensträuchern mit Insekten entsteht. Entweder wird Manna als Pflanzensaft verstanden, der austritt, nachdem die Pflanze von einem Insekt angebissen oder angesaugt wurde, oder er wird als Saft verstanden, den das Insekt selber ausscheidet. Meist wird dabei auf die Tamariskenschildlaus verwiesen. Die Schildlaus habe ich nicht, aber die Tamariske sehen wir hier in der Wüste stehen. Manche meinen auch, es handle sich um eine sogenannte Manna-Flechte, eine Flechtenart, die in der Wüste vorkommt und dort zum Teil als Viehfutter verwendet wird. Aber liebe Geschwister, kann sich irgendeiner vorstellen, dass Gott seinem Volk Viehfutter als Himmelsbrot serviert? Allein der Gedanke ist schon Blasphemie. Ich halte von all diesen Deutungsversuchen rein gar nichts und das mindestens aus drei Gründen. Erstens, all diese Naturprodukte könnten niemals ausreichen, um so viele Menschen täglich zu versorgen. Diese Erklärungen setzen in sich schon die bibelkritische Auslegung voraus, dass nicht ein großes Volk aus Ägypten ausgezogen ist, sondern nur eine Handvoll Nomaden. Nicht Hunderttausende, sondern allenfalls ein paar Dutzend, vielleicht ein paar Hundert. Mit dem biblischen Bericht lassen sich diese Erklärungen deshalb grundsätzlich nicht vereinbaren. Stellt euch vor, deshalb habe ich auch das Bild mitgebracht, welche Massen an Tamarisken voller Schildläuse in der Wüste hätten wachsen müssen, damit vom Sekret der Schildläuse täglich Hunderttausende satt werden. Jeder sollte ja ein Gomer, einen Krug voll, pro Kopf, pro Tag sammeln. Der zweite Grund: Israel kennt das Manna nicht. Es fragt Vers 15 Manhu, was ist das? Es ist ihm fremd. Wäre es ein natürliches Phänomen der Wüste gewesen, dann hätten sie es natürlich gekannt. Oder sie wären seinem Ursprung im Laufe von 40 Jahren auf die Spur gekommen. Die kamen nämlich aus Ägypten und nicht aus Dumsdorf. Nur die bibelkritischen Theologen meinen, sie könnten uns ständig für dumm verkaufen. Der dritte und schwerwiegendste Grund: ein natürliches Produkt ändert nicht jede Woche zweimal pünktlich und zuverlässig seine Eigenschaften. Vom 6. auf den 7. Tag wurde das Manna für 48 Stunden haltbar. Das Manna, das frühmorgens am 6. Tag in der Wüste lag, war 48 Stunden haltbar, weil Israel ja am Sabbat kein Manna sammeln sollte. 48 Stunden später, am Morgen des ersten Tages der Woche, war es für den weiteren 5 Tage wieder nur für 24 Stunden haltbar. Und wer versucht hat, es über die Nacht für den nächsten Tag im Krug aufzubewahren, war es voller Würmer, vergammelt. Also kein natürliches Produkt wechselt in dieser stetigen, zuverlässigen Reihenfolge seine Eigenschaften. Sicher wirkt Gott mancherlei Wunder auch auf sogenannte natürliche Weise, durch irdische Mittel und Fügungen. Aber bei der Wüstenwanderung haben wir die Tatsache, Gott ernährt sein Volk 40 Jahre lang durch sein tägliches, unmittelbares Eingreifen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch um die Wüstenwanderung in ihrer Bedeutung geistlich richtig zu verstehen. Gott ernährt sein Volk 40 Jahre lang, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr, durch sein unmittelbares tägliches Eingreifen. Jeden Morgen, wenn die Israeliten gähnen, sich strecken, aus dem Zelt treten, sind sie darauf angewiesen, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass das Manna da liegt. Im anderen Fall hängt ihnen mittags der Magen in den Kniekehlen. Und jeden Morgen dürfen sie sich darauf verlassen, dass der Herr sie nicht vergessen hat. Jeden Morgen liegt das Manna da. Und an jedem 7. Tag der Woche müssen sie sich darauf verlassen, dass Gott wieder das Wunder vollbracht hat und das Manna einen Tag länger hält als sonst. Denn jeden 7. Tag morgens, wenn sie ihren Manna-Krug aufmachen, den 2., den sie pro Kopf gesammelt haben, gucken sie rein und sehen, ob nicht doch Würmer krabbeln. Und 40 Jahre lang geschieht Sabbat für Sabbat das Wunder, dass das Manna gehalten hat, was es sonst nicht tut. 40 Jahre lang geht Israel Tag für Tag, Woche für Woche, von Wunder zu Wunder. Gott tut Wunder, dass wir doch vertrauen, anstatt zu murren. Und sei das Murren auch nur ganz still in unseren Herzen. Wir haben überhaupt keinen Grund zu murren, denn Gott sei Dank folgt auf die beiden ersten Punkte, typisch Nachfolge und typisch Mensch, noch ein dritter Punkt, typisch Gott. Sein Tisch ist für uns gedeckt, auch in der Wüste. Gott lässt sich durch unseren Kleinglauben seine Freude zu helfen nicht vermiesen. Er bleibt der Treue. Das zu erfahren, ist der große geistliche Reichtum der Wüste. Dort, wo wir am Ende sind, da besteht die Chance, Gottes Wunder seine Kraft, seine Liebe und Treue in ganz besonderer Weise zu erleben. Da kann sich wirkliches Vertrauen bewähren und wachsen. Die Erfahrung in der Wüste zeigt, Gott braucht weder 12 Quellen noch 70 Dattelpalmen, um seinen Leuten zu helfen. Das ist ja die Gefahr von Elim. In Elim stehen wir in der Gefahr zu meinen, von den Quellen und von den Palmen käme unsere Versorgung. Wer schaut in Elim auf den Herrn? Da ist der Blick auf die Quelle und die Datteln gerichtet. In der Wüste kann dieser Irrtum nicht aufkommen. Da ist außer dem Herrn nichts da, was uns helfen kann. Und doch haben wir vollkommene Versorgung auch hier. Ganz wie es uns beispielsweise Psalm 23 zusagt. Das wäre ebenfalls ein sehr schönes Wort als Lesung gewesen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mitten in der Situation äußerster Bedrohung bereitet Gott einen Tisch. Gottes Leute sind immer am Tisch des Herrn, auch in der Wüste, auch wenn es weit und breit nichts zu essen und zu trinken gibt. Gott hat immer Mittel und Wege, uns den Tisch zu decken. Was bei Tischlein deckt dich, eben nur Märchen, nur schöne Erfindung und Wunschtraum ist, das ist bei Gott Wirklichkeit. In diesen Erfahrungen sollen wir dann Gottes Herrlichkeit sehen. Vers 6. Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägypten geführt hat. Das hängt nochmal mit der Klage zusammen, gell? Der Mensch guckt aufs Vordergründige. Die Israeliten in ihrer Unzufriedenheit, in ihrem Murren, schauen auf Mose und Aaron. Ihr Spitzbuben, ihr Lumpen, ihr habt uns dazu gebracht, die Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen, in die Wüste zu ziehen. Gott sagt, am Abend sollt ihr inne werden, dass der Herr euch aus Ägypten geführt hat. Und Vers 7, und des Morgens werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen. Wenn Gott mitten in der Not, mitten in der Wüste, mitten in der Bedrängnis eingreift, machtvoll und wunderbar, dann sehen wir seine Herrlichkeit. Und die beste und intensivste Möglichkeit dazu haben wir in der täglichen Abhängigkeit von ihm. Äußere, sichtbare Sicherheiten verdecken uns oft den Blick auf Gottes Herrlichkeit. Wie schnell werden wir denn von diesen Äußerlichkeiten abhängig? Deshalb führt uns die Nachfolge typischerweise in die Wüste. An den Ort, wo das Manna für heute auf dem Boden liegt. Wir sehen den Bezug zum Vaterunser. Gell? Das Manna liegt jeden Tag heute auf dem Boden. Nur am Sabbat für morgen. Sonst immer nur für heute. Und was sagt der Herr? Unser täglich Brot gib uns heute. Die Nachfolge führt uns nicht jeden Tag nach Elim, wo die Datteln schon fürs nächste halbe Jahr in den Bäumen hängen. Das ist die Ausnahme. Liebe Geschwister, wenn wir uns wegen morgen Sorgen machen, dann machen wir die Freude am Herrn heute kaputt. Wenn wir uns wegen morgen Sorgen machen, machen wir die Freude am Herrn heute kaputt. Und deshalb sagt Jesus, es genügt, dass ein jeder Tag seine eigene Plage habe. Seid heute dankbar für das, was euch der Herr gibt. Morgen sorgt der Herr auch. Sonst tritt an die Stelle des Vertrauens auf Jesus die Angst vor der Zukunft. Jesus aber hat uns zu einem hoffnungsvollen, zu einem zuversichtlichen und zu einem sorglosen Leben berufen. Sorgt nicht, denn der Herr sorgt für euch. Amen.